Ja, hallo und herzlich willkommen bei dieser Veranstaltung, die den Titel trägt, wie die Pandemie den Datenschutz infiziert hat. Ein Jahresrückblick von Stefan Brink, dem LFDI in Baden-Württemberg, den ich dann gleich ganz herzlich willkommen heiße. Freut mich, dass so viele von euch, die sich die Zeit nehmen und hier sind. Ich hoffe, das Ganze funktioniert technisch dann auch so, wie wir es uns vorstellen. Wir haben ja nicht wirklich damit gerechnet, dass wir eine offizielle physische Bühne anmelden müssen, um über Streaming-Media CCC streamen zu können. Deswegen versuchen wir es einfach jetzt mal im Big Blue Button. Aber ich denke, wenn ihr alle eure Kameras auslasst und die Mikros offensichtlich ja auch alle stumm habt, sollten wir eigentlich kein Problem haben. Dann wünsche ich allen ganz viel Spaß und würde jetzt einfach mal an Stefan Brink übergeben.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich hören.
Ja.
Super, dann herzlichen Dank an alle in die Runde, dass wir hier uns so zahlreich versammeln. 150 Teilnehmer ist toll. Zu einem Thema, was spannend ist, eigentlich. Gerade Lustgewinn ist, das haben wir alle schon gemerkt, aber was die Pandemie mit uns macht, speziell auch mit dem Datenschutz macht, das ist auch absolut bedenkliche Entwicklung, die wir da zu sehen haben. Vielleicht ganz wenige Worte zu uns, wer uns als Institution noch nicht kennt. Wir sind der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Der europäische Datenschutz ist schon relativ alt. Weit vorneweg, 1970 die ersten Gesetze gelegt, eigene Datenschutzgesetze entwickelt, haben das im Laufe der Zeit in Europa publik gemacht, bekannt gemacht, mit großen Meilensteinen 1990. Seitdem gibt es einen europäischen Datenschutz, nämlich eine Richtlinie zum Datenschutz. Und das habt ihr alle gesehen, 2018 die Datenschutzgrundverordnung, also eine europäische Fixierung des Datenschutzes, die auch nicht mehr weggeht und auch nicht Pandemie weggeht. Also trotzdem steht die Datenschutzgrundverordnung auszuhalten, hat im Moment, das möchte ich in der nächsten etwa halben Stunde erörtern und dann haben wir noch gut Zeit, uns auch nochmal mit Fragen und Antworten zu beschäftigen, mit allen Fragen, die ich jetzt in meinem Vortrag noch nicht beantworten konnte. Wir sind in Deutschland relativ viele, was den Datenschutz angeht. Wir sind 18 Aufsichtsbehörden, also haben neben dem Bundesbeauftragten, der sich im Wesentlichen um öffentliche Stellen des Bundes kümmert, 17 Aufsichtsbehörden, die sich um öffentliche und private Stellen in den Bund und Ländern kümmern. Also wir als Landesbeauftragte in Baden-Württemberg zum Beispiel, wir kümmern uns um alle Datenverarbeitung von öffentlichen Stellen, aber eben auch um alle Datenverarbeitung, die von privaten Stellen in Baden-Württemberg durchgeführt werden. Und damit haben wir ein schönes, breites Feld und eben auch viel Erfahrung sammeln können bei der Frage, was macht eigentlich sowas wie hat das auf uns? Ist das alles eine Riesenparty, die wir seit 2018, also seit der Datenschutzgrundverordnung feiern, oder ist es dann doch eher schwierig und betrüblich, was wir da vorhaben? Und, wir fangen mal ein bisschen allgemeiner an und kommen dann zu den konkreten Fragestellungen. Die allgemeine Fragestellung heißt, was macht sowas wie eine massive Gesundheitspandemie? Wir brauchen uns jetzt nicht über das Thema zu unterhalten, wie gefährlich ist die oder wie das ist. Wir unterhalten uns einfach mal über die, wie haben wir reagiert, wie hat wer. Und da kann man zum einen schon mal sagen, seit Februar, März dieses Jahres 2020 befinden wir uns offensichtlich in einer Krise und, schöner alter Satz, lernt man als Jurist schon in der Ausbildung, die Krise ist die Zeit der Exekutive. Was heißt das genau? Naja gut, wenn krisenartige Zustände bestehen, dann ist die Exekutive in erster Linie gefragt. drei Staatsgewalten, die was die so machen in der Krise, Bundestag und die Landtage. Zweite Gewalt, ja, das sind die Regierungen, das sind die Verwaltungen in Bund und Ländern. Das ist die agierende Gewalt, das sind die, die tatsächlich was tun können. Und daneben die dritte Gewalt, die Judikative, das sind die Gerichte, die drauf schauen, wie die anderen Gewalten so funktionieren. Das ist jetzt zunächst mal keine riesig neue Feststellung, dass die zweite Gewalt die Gewalt ist, die in der Zeiten der Krise agieren muss und kann. Aber auch da ist es vielleicht nicht schlecht, sich in Erinnerung zu rufen, wir haben es mit der Gesundheitskrise zu tun. Das Gegenmodell zu dem, was wir gerade erleben, der Staat versucht, eine Krise zu bewältigen. Das Gegenmodell wäre, Überleben ist eigentlich Privatsache. Ob sich jemand ansteckt oder nicht, ob jemand krankenversichert ist, ob jemand Gesundheitsschutz bekommt oder nicht, wäre dann erstmal jedem selbst überlassen. Nicht so, wir haben Staat als Problembewältiger und haben uns auch daran gewöhnt, dass das so ist. Wir haben einen funktionierenden Staat, das unterscheidet uns von vielen anderen Staaten und Regionen dieser Welt. Und die zweite Gewalt agiert gerade. Wie agiert sie in Zeiten? Sie agiert, so mein Einstieg in die Thematik, sie agiert in gewisser Weise entfesselt. Sie befreit sich nämlich von den Fesseln, die ihr unsere Rechtsnormen
Herr Brink, Sie sind aus irgendeinem Grund gemutet.
Ah, jetzt wieder besser?
Sehr gut. Sorry, danke.
Bis wann? Wo soll ich nochmal einsetzen? Na, dann mache ich mal einfach.
Circa vor 30 Sekunden, würde ich sagen.
Okay, dann mache ich gerade noch mal den letzten Übergang. Also wir haben eine Situation, wo die Gesetzesbindung von der Exekutive oder was akzeptiert wurde und wo viele gesagt haben, sowohl in den Regierungen, also in den Ministerien, als auch zum Beispiel in der Krise gelten keine Regeln. Wir ziehen jetzt einfach mal durch. Wir gucken, dass wir die Krise mehr oder weniger freihändig bewältigen. Das Schwierige daran ist, so eine Loslösung von der Gesetzesbindung ist in unserem Rechtsstaat nach unserer Verfassung gar nicht gesehen. Wir haben klare Regeln, zum Beispiel in Artikel 1 Absatz 3 unserer Verfassung, wo drin steht, die nachfolgenden Grundrechte, also alles von der Menschenwürde, von der Handlungsfreiheit über die Versammlungsfreiheit bis hin zum Rechtsstaatsprinzip, binden die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Und dieser Grundsatz ist tatsächlich so verankert in unserer Verfassung, kommt. Es gibt eine sogenannte Ewigkeitsklausel, steht in Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes drin. Danach kann man an der Verfassung alles Mögliche ändern, aber eines nicht, nämlich die Artikel 1 und den Artikel 20. Und im Artikel 1 Absatz 3 steht die Gesetzesbindung drin, da kommt man also nicht raus. Und noch krasser, es gab 1968, die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, eine massive Diskussion, auch im Zuge der Studentenbewegung gab es 68, 69 eine massive Debatte über die sogenannte Notstandsfassung. Da wurden Ausnahmetatbestände in unsere Verfassung eingeführt. Man dachte also damals schon an die Krise, da gehe ich gleich drauf ein, was man da von sich gegeben hat. Und damals hat man den Artikel 20 Absatz 4 Gesetz als Gegengewicht eingefügt, nämlich das sogenannte Widerstandsrecht. Versucht, diese Ordnung zu beseitigen. Also falls jemand versuchen sollte, zum Beispiel die Gesetzesbindung aufzuheben, dann darf jeder Widerstand leisten. Sind wir in so einer Situation? Nein, sind wir sicherlich nicht. Aber die Verfassung regelt Ausnahmezustände in der sogenannten Notstandsverfassung. Artikel 91 macht das. Da steht drin, wenn es einen inneren oder äußeren Notstand gibt, Notstand ist in der Regel Kriegssituation, also der Verteidigungsfall oder innerer Notstand, das könnte die Pandemie sein, in der wir gerade drin stecken, dann gelten Sonderregeln. Und nochmal ein bisschen spezieller, in Artikel 35 kann also unsere Verfassung modifiziert werden zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von Sicherheit oder Ordnung. Die könnte durch eine Pandemie bedroht sein oder bei Naturkatastrophen. Auch das könnte so eine Pandemie wie Covid-19 sein. Also unsere Verfassung reagiert durchaus auf Ausnahmezustände. Frage, sind wir in einem Ausnahmezustand im Moment drin? Klare Antwort, nee, sind wir nicht. Wir haben keinen Ausnahmezustand, das sage ich diesmal, das sagen eigentlich auch alle anderen, die dazu was sagen könnten. Damit stellt sich die nächste entscheidende Frage, wer bestimmt denn, ob wir einen Ausnahmezustand haben oder nicht? Wenn Sie auf der einen oder anderen Demo in den letzten Wochen und Monaten mal nachgefragt haben, sind wir in einem Ausnahmezustand, relativ viele gesagt haben, ja, ja klar, wir sind in einem Ausnahmezustand, unsere Demokratie ist bedroht, wir müssen was tun. Aber die Frage ist, wer entscheidet denn darüber, ob wir im Ausnahmezustand sind? Und da gibt es eine nach wie vor gängige eines gewissen Herrn Karl Schmidt. Er war der Kronjurist in der Nazizeit. Der hat die These vertreten, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Also genau an dieser Stelle sind oder möglicherweise fast sind, bei der Frage nämlich, sind wir im Ausnahmezustand oder nicht, wegen der Pandemie, gelten noch die Regeln, gelten die Regeln nicht mehr. Derjenige ist souverän, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und damit stellt sich die Frage, ja, im Moment in Deutschland der Souverän, ist es nach wie vor, in der Verfassung steht unser Parlament, haben wir nach wie vor eine Volkssouveränität im Sinne von unserer Demokratie funktioniert oder haben wir das nicht mehr? Meine erste Analyse, und jetzt komme ich gleich zu den Belegen und zu den einzelnen Schritten dort, meine erste Analyse ist, nein, wir sind nicht in einem Ausnahmezustand, aber wir haben seit der ersten Welle der Pandemie ganz offensichtlich Auflösungserscheinungen des Rechtsstaats. Unser Rechtsstaat funktioniert nicht so wie in Nicht-Krisenzeiten und das kann man erkennen an verschiedenen Gesichtspunkten. Man kann es daran sehen, dass sich nicht nur zu Beginn der Pandemie unsere Parlamente offensichtlich zurückhalten. Dass sie sowohl im Bund, also der Bundestag, als auch in den Ländern, die Landtage, nicht sich zum Herrn der Lage aufgeschwungen haben, sondern sie haben von Anfang an respektiert, dass wir in der Krise sind und dass in diesen Krisenzeiten die Exekutive zunächst mal die Ansagen macht. Das ging sehr, sehr lange so. Ich darf nur mal daran erinnern, Möglichkeiten der Exekutive im Moment zu agieren, sind rechtsstaatlich im Beispiel des Infektionsschutzgesetzes festzuhalten, im berühmten Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes. Darauf basieren die Verordnungen, die in erster Linie die deutschen Länder erlassen haben. Und in diesen Verordnungen stehen also so nette Sachen drin wie Ausgangssperren oder da steht drin Identifikation und Registrierung in Gaststätten. Da steht drin, wann Geschäfte aufmachen und wieder schließen. Und dieses Gesetz, das Basis der Verordnung ist, nämlich der Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz, der ist vor wenigen Wochen vom Bundestag ergänzt und erweitert worden. Also erst über ein halbes Jahr nach Beginn der Krise hat der Bundestag gesetzlich nachreguliert. Und das nenne ich eine offensichtliche Zurückhaltung der Parlamente. Das spricht dafür, dass wir uns tatsächlich in einer Krise befinden, aber wohl noch nicht im Ausnahmezustand. Zum Zweiten, und das wird Gegenstand meines Vorteils, schauen wir uns mal an, wie gewillt eigentlich die Exekutive ist, sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen zu halten. Wird da die Gesetzesbindung respektiert? Ist na, in bestimmten Bereichen, in bestimmten Situationen war das offensichtlich nicht der Fall. Und schließlich noch ein Blick auf die dritte Gewalt, auf die Judikative. Da wird man, ohne dass ich da jetzt näher drauf eingehen möchte, doch eine gewisse Zurückhaltung auch gesehen haben, einen verhaltenen Willen, die Gesetzesbindung der zweiten Gewalt einzufordern. Es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis zum Beispiel das erste Verfassungsgericht, das war das saarländische Verfassungsgericht, dem Parlament zugerufen hat, passt mal auf, Freunde, wenn hier Regeln außer Kraft gesetzt werden sollen, das müsst ihr machen, die Regierung machen, das muss das Parlament tun. Sogenannter Wesentlichkeitsgrundsatz. Unser Bundesverfassungsgericht ist in Zeiten der Krise fast ein Ausfall, muss man so deutlich sagen. Sehr bitter, auch wenn man sich zum Beispiel in anderen Bereichen wie der Versammlungsfreiheit anschaut, wie dort im Moment in Karlsruhe geurteilt wird, da wird das Primat der Exekutive massiv anerkannt. Und das ist nicht, jedenfalls nicht das, was ich mir von einem Verfassungsgericht verspreche. Aber das ist nicht Gegenstand des Vortrags, den ich heute machen will, sondern mein Gegenstand ist die relativ betrübliche Lage, die wir im Bereich Gesetzesbindung und Das möchte ich Ihnen an Beispielen kurz erläutern, wo das nicht funktioniert hat. Und zwar jetzt fokussiert auf unsere Zuständigkeit. Wir kümmern uns um Datenschutzfragen. Wir sind die Fürsprecher des Grundrechts auf Datenschutz, haben daneben noch die Aufgabe im Bereich der Informationsfreiheit. Aber der Datenschutz ist wichtig für uns und auch absolut zentral und uns anvertraut. Wir unterstützen die Bürgerinnen und Bürger dabei, ihr Datenschutzgrundrecht zu nutzen und gut auszuüben. Erste Fragestellung: Wie geht die Polizei in der Krise der Pandemie mit unseren Gesundheitsdaten um? Und da ist meine Einschätzung, dass zu Beginn der Pandemie der Grundsatz Selbstschutz grundsätzlich darf die Polizei unsere Gesundheitsdaten antworten. Nein, darf sie nicht. Gesundheitsdaten sind tabu für die Polizei, die gehen sie nichts an. Dafür haben wir eigene Behörden, die Gesundheitsbehörden, die Gesundheitsämter der Länder, die einen Überblick darüber haben, wie zum Beispiel so eine Seuche verläuft, wer infiziert ist, wer gefährdet ist, infiziert zu sein. Es sind die Gesundheitsämter, die ganz klare Ansagen machen, wer in Quarantäne kommt, wer aus der Quarantäne rauskommt, wer getestet wird, wer nicht getestet wird. Es sind die Gesundheitsämter, die den Hut aufhaben und einen Überblick haben sollen darüber, wer ist infiziert und wer ist nicht infiziert. Die sogenannten Infektionslisten, die es auch heute noch gibt, liegen bei den Gesundheitsämtern und dürfen nicht herausgegeben werden, sondern sie dürfen von den Gesundheitsämtern genutzt werden. Also wenn Sie zum Beispiel schauen wollen, wie entwickelt sich das Ganze, wird das intensiver mit der Pandemie, gibt es Herde, die ausgetreten werden müssen, scheußliches Vokabular, gibt es bestimmte Massierungen von Infektionsdatbeständen, das Gesundheitsämter machen. Gesundheitsämtern. Das ist neu in der Datenschutzgrundverordnung drin. Gesundheitsdaten sind besonders sensible Daten. Sie dürfen nicht verarbeitet werden, es sei denn, ich habe dafür eine ausdrückliche, in engen Ausnahmetatbeständen gegebene Befugnis. Und dafür verfügen nur die Gesundheitsämter. Was ist tatsächlich passiert? Jedenfalls zu Beginn der ersten Pandemie. Es ist zwei Stellen bei den Gesundheitsämtern erkundigt haben, wo sind die Infektionslisten, wir wollen die haben. Und es ist tabu, auch in Baden-Württemberg, dass solche Gesundheitsdaten abgeflossen sind an die Polizei. Die Polizei wollte keinen Überblick darüber haben, wie so die Gesamtlage ist, sondern die Polizei wollte zunächst mal wissen, wenn wir irgendwo einen Einsatz haben, irgendwo hinfahren zum Verkehrsunfall oder zu einer Situation häuslicher Gewalt, treffen wir da auf jemanden, der infiziert ist. Wir wollen uns nicht selbst infizieren, deswegen wollen wir die Listen haben. Und ja, es hat auch in Baden-Württemberg diese Tabubrüche gegeben. Gesundheitsämter haben die rausgegeben. Auf dem sogenannten kleinen Dienstweg, müssen Sie sich vorstellen, Gesundheitsämter sind lokal agierende Behörden, die sind eingebunden zum Beispiel bei den Landratsämtern. Und wenn da der Polizeipräsident den Landrat gut kennt, dann ruft er an und sagt, hier Freund, wir brauchen das. Wenn wir versehentlich, was weiß ich, nach häuslicher Gewalt zum Beispiel, mitnehmen, in der grünen Minna nach sonst wohin transportieren, dann müssen wir ja nachher den Wagen desinfizieren. Und um das zu vermeiden, hätten wir gerne die Infektionslisten, damit wir anders mit der Situation umgehen können. Und es gab tatsächlich den einen oder anderen Leiter von Gesundheitsämtern, die dieser Bitte auf dem kleinen Dienstweg nachgegeben haben. Schwerer Fehler, hätte nicht passieren dürfen. Offensichtliche Unterwanderung der Gesetzesbindung. Das ging in Einzelfällen sogar so weit, dass selbst nach meiner Einschaltung, also nachdem ich alle Beteiligten nochmal darüber aufgeklärt habe, wie die Regeln sind und dass wir uns nicht in einem Ausnahmezustand bewegen, sondern sich alle an die Gesetze halten müssen, dass selbst da zum Teil offen mir gegenüber gesagt wurde, wir sind in der Pandemie, das ist eine Krise, wir haben Ausnahmezustand, jetzt muss alles gehen. Und dieses Interesse war nicht nur bei der sogenannten Vollzugspolizei zu verzeichnen, also bei der uniformierten Polizei, sondern auch bei den Ortspolizeibehörden. Also das sind dann die kommunalen Ordnungsämter zum Beispiel, die auch ein hohes Interesse daran hatten zu wissen, wer ist denn in meiner Gemeinde infiziert. Ja, gibt es da irgendwo eine Straße, wo besonders viele Infizierte sind und die man vielleicht absperren könnte. Auch das war offensichtlich rechtswidrig. Das geht die Ortspolizei in dem Kontext nichts an. Trotzdem wurde es gemacht. Wie haben wir reagiert als Datenschützer? Wir haben Notbehelfe gebaut. Wir haben in dem Fall etwas Schwieriges, aber Vertretbares aus meiner Sicht gemacht. Wir haben Abrufsysteme installiert bei den Landesgesundheitsämtern und haben dadurch die Anfragen der Polizeibehörden an die Gesundheitsabgeschnitten. Wir haben der Polizei gesagt, okay, es gibt Situationen, in denen ihr ein Interesse daran habt, zu erfahren, ob jemand infiziert ist oder nicht. Wir kennen die Debatten aus der frühen, den 80er, 90er Jahren, aus der Frühzeit der AIDS-Debatten. Natürlich kommt es vor, dass Polizisten im Einsatz zum Beispiel bespuckt werden oder angegriffen werden, verletzt werden, gekratzt werden, gebissen werden. Und dass da die Polizei, der einzelne Polizist wissende, bin ich jetzt dem Risiko einer Infektion ausgesetzt, ja oder nein, ist nachvollziehbar. Dafür gibt es auch eine gesetzliche Grundlage im Infektionsschutzgesetz. Das heißt, der Einzelne darf nachfragen. Ich bin gebeten, muss ich jetzt mich in besonderer Weise vorsehen? Muss ich in Quarantäne gehen? Was mache ich denn jetzt? Dafür gibt es ein Abrufsystem beim Landesgesundheitsamt in Baden-Württemberg in Stuttgart eingerichtet, wo man auf automatisierte Art und Weise in solchen wenigen Ausnahmefällen tatsächlich diese Information abrufen kann. Ist eine bestimmte Person dem Gesundheitsamt als infiziert gemeldet? Ist nicht schön, sowas einrichten zu müssen, ist aber legal. Und damit kriegen wir die ganzen illegalen Abfragen, die unter der Oberfläche gelaufen sind, die so mehr oder weniger auf dem kleinen Dienstweg gestellt wurden, haben wir vom Tisch bekommen. Aber ganz offensichtlich, die Rechtsbindung, die Gesetzesbindung ist unter Druck gewesen in diesem Bereich. Ein zweiter Bereich, der spannend ist in der Pandemie, sind unsere Schulen. Wie funktioniert in der Pandemie die Kommunikation in Schulen? Wir haben alle mitbekommen, Schulunterricht ist eingeschränkt worden. Manchmal gab es Homeschooling, manchmal gab es gar keinen Unterricht, manchmal Hybridunterricht. Da die erste Reaktion in Schulen in Baden-Württemberg, zum Teil mit Ansage von oben, also aus dem Kultusministerium, macht, was ihr wollt. Probiert alles aus, versucht alle Kommunikationswege, die gehen. Unabhängig davon, ob die jetzt datenschutzkonform sind oder nicht. Es soll ja den einen oder anderen Anbieter von Kommunikationsmöglichkeiten geben, die agieren gar nicht datenschutzkonform. Das war aber jedenfalls in der ersten Welle der Pandemie offensichtlich sehr, sehr vielen egal. Der Ausnahmezustand, der von vielen so gesehen wurde oder gefühlt wurde, war in gewisser Weise Katalysator für Dinge, die man immer schon mal machen wollte und dann sehr schnell umgesetzt hat. Daraus schließe ich, es gibt gerade was den schulischen Bereich angeht, offensichtlich eine mangelnde Akzeptanz des Datenschutzes als Bürgerrecht. Da machen sich viele verantwortlich und verantwortlich sind in dem Bereich die Schulen. Da machen sich viele nicht klar, dass sie, wenn sie zum Beispiel illegale Kommunikationsmittel einsetzen an Schulen, indem sie Videokonferenzsysteme nutzen, die nicht datenschutzkonform arbeiten oder selbst wenn sie per E-Mail mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren und das nicht sauber machen, dass sie dabei in die Rechte der Schülerinnen und Schüler eingreifen. Das wird überhaupt nicht gesehen. Und das macht es doppelt schwierig im schulischen Bereich. Nämlich wir haben es zum einen damit zu tun, dass das eine staatliche Verarbeitungsmaßnahme ist. Die Schule tritt natürlich auf, auch mit Hoheitsgewalt, auch den Schülerinnen und Schülern gegenüber. Es gibt eine Schulpflicht, das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind dort nicht, weil sie das toll finden, sondern weil sie müssen, Grund mehr, sich an die Regeln zu halten von Seiten der Schulen. Und es sind Minderjährige in aller Regel. Das heißt, das geschützt, auch von Rechts wegen, auch die Datenschutzgrundverordnung schützt Minderjährige in besonderer Weise. Und natürlich gilt auch, gerade im schulischen Bereich, sollten sie sich alle Lehrer, aber auch die Ministerien, angeht, weil sie eine Vorbildfunktion haben gegenüber den Jugendlichen, die sie dort betreuen. Und es werden natürlich in dem Bereich auch Prägungen erzeugt. Also wenn ich ein bestimmtes Produkt in der Schule einsetze, wird das bei Schülerinnen und Schülern und auch bei den Eltern den Eindruck erwecken, na, das wird schon alles in Ordnung sein. Wenn das in der Schule geht, der Anbieter A oder B, dann wird der offensichtlich datenschutzkonform sein. Was mich in dem Bereich genauso stark beeinträchtigt wie der schlechte Umgang mit Datenschutzfragen, ist tatsächlich, dass wir es mit einer massiven Ausblendung sozialer Fragestellungen zu tun haben. im Zeichen der Pandemie. Das ist sehr irritierend und damit bin ich natürlich sozusagen nur zum Teil amtlich befasst, aber ich sehe es sehr wohl. Das zum Beispiel bei der Frage, wie kommuniziert denn die Schule mit den Schülern, zu wenig Rücksicht darauf genommen wird, welche Kommunikationsmöglichkeiten haben die Schülerinnen und Schüler eigentlich. Kann es sein, dass es Schulveranstaltungen gibt, zu denen nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler, nämlich die besser begüterten und ausgestatteten, dass die daran teilnehmen und der Rest fällt hinten runter? Das ist ja eine Konsequenz einer Analyse der Kultusministerkonferenz aus der ersten Welle. Die sozial Schwachen sind in besonderer Weise benachteiligt worden. Und das dürfen wir eigentlich nicht hinnehmen, auch wenn das nur zum Teil eine datenschutzrechtliche Fragestellung gibt. Also auch im Bereich der Schulen haben wir massive Einbußen an Rechtsverbindlichkeit, an Rechtsbindung erlebt. Was tut sich an den Hochschulen? Da ein, wie ich finde, besonders krasses Beispiel, das wir jetzt gerade auch versuchen aufzuarbeiten, das sogenannte Proctoring, was dort stattfindet. Also Universitäten versuchen, ihre Angebote weiter aufrechtzuerhalten, machen sehr viele Vorlesungen mit Einsatz von Videokonferenzsystemen. Zoom ist da ganz stark vertreten. Das ist an sich schon eine Problematik, weil Zoom auch nicht sozusagen ohne weiteres datenschutzkonform arbeitet. Das Problem, das wir jetzt in besonderer Weise angehen, ist das sogenannte Proctoring. Das ist der Versuch von Universitäten, tatsächlich die Prüfung fair durchzuführen und für Fairness dadurch zu sorgen, dass man auf den Laptop des Studenten, der Studentin zugreift und sich dort erstmal umschaut. Hilfsmittel sind dort drauf, sind die eigentlich alle zulässig? Dann wird mit Einsatz der Laptop-Kamera geschaut, ist der eigentlich alleine? Ist die alleine? Dabei wird regelmäßig auch in die Rechte von Dritten eingegriffen. Also denken wir mal an die Situation einer Studenten-WG, in die dann auf einmal reingeschaut wird. Und es werden höchst sensible Daten abgerufen. Es gibt zum Beispiel Überwachungssoftware, die von Universitäten eingesetzt wird, auch in Baden-Württemberg, die die Augen fixiert des Prüflings, um rauszubekommen, ob er von dritter Seite Hinweise bekommt, ob er irgendwo anders hinschaut, zum Beispiel irgendwo hin, wo ein Hilfsmittel sein könnte, das er nicht nutzen darf. Das geht bis so weit, dass solche Proctoring-Software selbst Mimik ausliest und versucht rauszubekommen, in welcher Situation sich die Studentin, der Studentin, ob er entspannt ist, ob er in besonderer Weise angespannt ist, ob er anders reagiert als gewünscht. Und das sind natürlich alles massivste Eingriffe in sensible Datenschutzrechte. Und dazu haben wir in Baden-Württemberg zwar jetzt den Beginn einer gesetzlichen Grundlage gebastelt, aber das, was tatsächlich an den Universitäten stattfindet, ist wirklich ein massiver Eingriff, der in vielen Bereichen jedes Zulässigen stattfindet. Was mich daran irritiert, ist, dass wir sehr wenig Beschwerden haben. Also sehr viele Studentinnen und Studenten nehmen das hin und unterwerfen sich solchen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen, obwohl sie erkennbar zu weit gehen. Es sind Eingriffe in das 2008 vom Bundesverfassungsgericht geschaffene Computergrundrecht zu verzeichnen. Das schützt die Integrität informationstechnischer Systeme. Auch ein Laptop, auch ein Smartphone ist ein solches informationstechnisches System. Und immer wenn staatliche Stellen, und dazu zählen eben auch die Universitäten, zugreifen auf solche, auf den Laptop, auf das Smartphone, haben wir es mit massiven zu tun, die letztlich gerecht werden sollen mit einem Einverständnis der Studentinnen und des Studenten, sich dieser Prüfungssituation in dieser Gestalt zu unterwerfen. Von freiwillig kann da aber überhaupt nicht die Rede sein. Es ist ganz offensichtlich so, dass in der Pandemie es ein höheres Risiko ist, an einer zentralen Prüfung teilzunehmen, als an einer dezentralen zu Hause. Und im Übrigen bieten viele Universitäten auch gar nicht genügend zentrale Prüfstellen, Prüfmöglichkeiten an. Auch das eine hohe, wirklich eine hohe Problematik im Bereich der Gesetzesbindung der Hochschulen, mit der wir es zu tun haben. Noch zwei Aspekte, die ich gerne kurz erläutern würde, und dann bin ich gespannt auf die Diskussion, die wir dann führen können. Was hat sich in Sachen Corona-Warn-App, also Tracing-Apps, in Deutschland getan. Da auch eine spannende Entwicklung, sehr interessant, auch was die öffentliche Debatte angeht. In der ersten Welle, würde ich sagen, haben wir Datenschützer, hat übrigens auch der Chaos Computer Club durchaus hilfreich mit agiert, sowohl öffentlich als auch nicht öffentlich, daran dazu beigetragen, dass die Corona-Warn-App die Qualität hat, die sie bisher hat. Sie ist als dezentrale Form der Datenverarbeitung und Pandemiebekämpfung mit Sicherheit ein sehr positiver Schritt, der jetzt allerdings in der zweiten Welle ganz deutlich unter Druck gerät. Wir haben alle die Schlagzeilen gesehen, ob das jetzt Nida Rümelin ist, ehemaliger Minister und Philosoph, der jetzt auf einmal erzählt, die Corona-Warn-App sei schuld daran, dass die Pandemiebekämpfung auf der Basis nicht funktioniert, bis hin zu Frau Schröder, Gattin, die jetzt auch uns erzählen möchte, dass in Südkorea viel Pandemiebekämpfung und keinen Datenschutz gäbe. Also mit verbreitet wird in dem Kontext öffentlich, dass der Datenschutz in der Pandemie ja gar nicht angetastet worden sei und dass das nicht ginge. Alle Grundrechte müssten unter der Pandemie leiden, also gefährlichst auch der Datenschutz. Es wird behauptet, was nun wirklich nicht stimmt, der Datenschutz dominiere an Grundrechte oder sei nachrangig. Wahlweise wird argumentiert, das Recht auf Leben und Gesundheit sei einfach mal mehr wert als der Datenschutz und deswegen müssten wir den Datenschutz jetzt vorübergehend mal aussetzen, bis hin zu so krassen die ich hier mal unter der griffigen Formel Datenschutz tötet festgehalten habe. Wer danach sucht, wird die Urheber dieser unschönen Äußerung finden, bis hin in den Bereich von grünen Oberbürgermeistern, die eben sagen, wenn wir den Datenschutz nicht hätten, hätten wir die Pandemie schon längst besiegt. Das ist eine besondere Form der Meinungsfreiheit, die man auch erstmal aushalten muss. Deswegen haben wir im Moment die Debatte, ob die Corona-Warn-App nicht umgebaut werden soll zu einer Tracking-App. Dass das technisch Schwachsinn ist, jetzt zum Beispiel auf Geodaten umzubauen, statt die Bluetooth-Tester zu verfeinern, interessiert die Verfechter dieser Auffassung überhaupt nicht. Öffentlich wird gewaltig Druck gemacht, bei der Clustererkennung zum Beispiel und bei anderen Herausforderungen, die jetzt im Moment intensiv diskutiert werden, wo es zum Teil ganz gute datenschutzkonforme Lösungen gibt, aber der ein oder andere will darauf keine Rücksicht mehr nehmen. Also ein gewaltiger Meinungsumschwung, den wir sehen. Ich habe die Worte des Kanzleramtsministers Helge Braun aus dem April, Mai müsste das gewesen sein, noch im Ohr bei der Vorstellung der Corona-Warn-App, wo er sagte, dass er die Welt App, weil sie datenschutzkonform sei, wollte gefragt, und wie findet ihr die Tracing-App? Kriegt man unisono die Antwort, die Datenschützer sind schuld daran, dass das nicht funktioniert. Also schwierige Debatte, schwierige Auseinandersetzung. Letzter ganz aktueller Punkt, mit dem wir uns auch in der nächsten Zeit mehr beschäftigen. Das ist die Frage, wie sieht denn das aus? Wir haben jetzt mit den Impfungen gestern angefangen. Alle staatlichen Stellen betonen, gebetsmühlenartig, es soll keine Impfpflicht geben. Klammer auf, die ist schon denkbar. Auch das gibt das Bundesinfektionsschutzgesetz her, eine Impfpflicht. Berufsgruppen zum Beispiel, da wird es schon länger diskutiert. Dort haben wir keine Impfpflicht, auch noch nicht mal für Ärzte, auch nicht für Pfleger. Alle Stellen sagen, nein, wir wollen von dieser Befugnis keinen Gebrauch machen, das soll alles freiwillig sein. Gleichzeitig sehen wir jetzt aktuell eine Debatte, dass es offensichtlich darüber nachgedacht wird, diejenigen, die geimpft sind, anders zu behandeln als die, die nicht geimpft sind. Das heißt, da soll es Privilegien geben. Ich bin mit der Begriffsbildung da nicht ganz einverstanden. Wenn man es mal halbwegs nüchtern betrachtet, wird man sagen müssen, da geht es nicht um Privilegien, sondern schlicht und ergreifend darum, dass Geimpfte möglicherweise weniger gefährdet sind für andere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir wissen das einfach medizinisch noch nicht, ob das der Fall ist, aber es spricht viel dafür, dass eine Impfung auch die eigene Verbreitung von Viren minimiert. Es ist ja zu objektiv so, dass ein Geimpfter weniger gefährlich ist als ein Nicht-Geimpfter. Wir haben eine rechtliche Situation, die man sich klar machen muss, dass die Frage nach dem Impfstatus im Moment für die meisten verboten ist. Beispiel im Arbeitsverhältnis, der Arbeitgeber darf seine Mitarbeiter nicht befragen, ob sie geimpft sind oder nicht. Das widerspricht eindeutig dem Datenschutz. Artikel 9 hatte ich vorhin schon erwähnt, der Arbeitgeber darf das nicht erfragen, dieses Datum. Beschäftigte könnte es dem Arbeitgeber freiwillig mitteilen, das möchte, aber er muss es auf gar keinen Fall. Und der Arbeitgeber darf nicht aktiv danach fragen, weil ihn Gesundheitsfragen des Beschäftigten nichts angehen. Er darf immer nur fragen, bist du arbeitsfähig oder bist du nicht arbeitsfähig? Warum ist, er darf nicht nach Diagnosen fragen, das ist, wäre alles datenschutzwidrig, auch die Frage nach dem Impfstatus. Auch wenn viele Arbeitgeber das wollen und wenn sie sich auch zunächst mal verständlicherweise darauf berufen, dass die Frage des Impfstatus natürlich auch unter Fürsorgegesichtspunkten eine große Rolle spielt. Ein Arbeitgeber möchte ja gar nicht seine Mitarbeiter ausforschen, sondern er möchte wissen, wer einer den anderen anstecken kann. Und er möchte diejenigen, die möglicherweise ansteckend sind, von den anderen trennen. Und dann läge es natürlich nahe, wenn man den Impfstatus erfragt, wenn der denn für die Frage der Gefährlichkeit eines Mitarbeiters eine Rolle spielt. Da ist die klare Antwort, nein, darf nicht. Der Arbeitgeber darf erst dann nach dem Impfstatus fragen, wenn die staatliche Ordnung zusammengebrochen ist, wenn unsere Gesundheitsämter nicht mehr funktionieren. Nämlich im Moment ist es nach wie vor so, wir haben keinen Ausnahmezustand. Die Gesundheitsämter sind diejenigen, die den Überblick haben darüber, wer ist infiziert und wer ist nicht infiziert. Die Gesundheitsämter treffen die entsprechenden Anordnungen und das ist nicht Aufgabe des Arbeitgebers. Der Arbeitgeber kann sich jederzeit ans Gesundheitsamt wenden und fragen, was soll ich tun, muss ich irgendwas machen? Und er kriegt vom Gesundheitsamt die Ansage, lass die Finger weg oder im Einzelfall auch durchaus, schick die folgenden Personen in Quarantäne, die hatten nämlich Kontakt mit einem Infizierten. Das ist die Rolle des Arbeitgebers. Richtig ist aber auch, gerade was die Gesundheitsämter angeht, sind wir nahe dran am Ausnahmezustand. Sie sind aktuell in vielen Bereichen, nicht überall flächendeckend in Deutschland, aber in vielen Bereichen überfordert. Das hängt mit der Ausstattung der Gesundheitsämter zusammen. Wir haben die in den letzten Jahren und Jahrzehnten kaputt gespart. Wir haben, was die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter angeht, absolut auf eine niedrige Basis gesetzt. Die Arbeitsbedingungen dort sind ungünstig im Vergleich zu selbstständigen Ärzten zum Beispiel oder zu angestellten Ärzten im Krankenhausbereich. Deswegen hat es da einen Braindrain gegeben, was die Gesundheitsämter angeht. Da ist nicht das Personal, das sozusagen ohne Unterstützung diese Pandemie in den Griff bekommt. Deswegen, wir sind an der Grenze zum Ausnahmezustand, was die Gesundheitsämter angeht, aber noch nicht so weit, dass die Arbeitgeber selbstständig das jetzt in die Hand nehmen dürften. Umstritten ist das Thema Frage nach dem Impfstatus im Privatrechtsverkehr. Also darf das Kino, darf das der Gastwirt seine Gäste fragen, zeig mir mal deinen Impfausweis, sonst kommst du hier nicht rein. Noch sind wir nicht in der Situation, weil zu wenige geimpft sind, aber sobald wir ab Sommer, das ist 2021, in der Situation sind, dass freiwillig sich jeder sofort impfen lassen kann, ab dem Zeitpunkt spätestens wird die Frage noch virulenter werden, leg mir deinen Impfausweis vor, beweise, dass du geimpft bist. Sonst darfst du, das haben die ersten Fluglinien zum Beispiel angekündigt, sonst darfst du nicht in mein Flugzeug rein. Es ist mit Sicherheit illegal in den Bereichen, wo es Beförderungspflichten gibt, also bei der Bahn zum Beispiel oder im kommunalen ÖPNV. Aber wir werden sehen, dass das sehr umstritten sein wird und dass es da viele Aussetzungen auch geben wird. In der Sache geht es dann immer darum, darf der Betreiber, darf der Anbieter ein besonders geschütztes Artikel 9 Datum seines Kunden erfragen, nämlich nach dem Impfstatus fragen. Und die Frage ist sehr umstritten und wird uns weiter begleiten. Abschließend noch zwei, drei Überlegungen zur Frage, wie reagieren wir denn als Gesellschaft auf die Pandemie? Auch da wird man sehen müssen, dass sehr viele Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger für Teile im Bereich des Datenschutzes sorgen. Nehmen Sie nur mal den Bereich des bargeldlosen Bezahlens. Das ist massiv unter dem Gesichtspunkt der Hygiene, kann man mal nachvollziehen, nach vorne gebracht worden. Wir wissen aber natürlich umgekehrt, dass das Barbezahlen mit Münzen und Scheinen eine der letzten Formen ist, wie man anonym bezahlen kann. Und dementsprechend ist das ja schon mit Gesichtspunkten, dass wir in den Bereich des bargeldlosen Bezahlens hineindriften. der ja ganz offensichtlich immer Überwachungspotenzial hat und damit die Geldflüsse offenlegt in Bereichen, wo wir das vielleicht gar nicht so wollen. Wir sehen auch, dass die Gesellschaft auf die Pandemie reagiert, in vielen Bereichen auch weniger tolerant wird. Und da sehen wir eben, dass Minderheitenrechte und Grundrechte sind Ebenenrechte generell unter Druck geraten. Es wird Druck ausgeübt auf die Meinungsfreiheit, es wird Druck ausgeübt auf die Versammlungsfreiheit, es wird Druck ausgeübt auf das Grundrecht Datenschutzes aus einer gesellschaftlichen Situation heraus. Es geht mir jetzt gar nicht um die Frage, ob man jetzt Querdenker-Demos zulassen sollte oder nicht zulassen sollte. Es gibt immer in einem freiheitlichen Rechtsstaat zunächst einmal eine Prädisposition für die Freiheit, für die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern, für die Möglichkeit, Versammlungen durchzuführen. Aber das gerät unter Druck. Und zwar nicht nur von staatlicher Seite, sondern auch gesellschaftlich. Letzter Punkt, der vielleicht mit sich noch schwerwiegender ist. Wir haben es am Beispiel der Corona-Warn-App gesehen. Wir geraten in eine Situation, wo Regierung als Problemlöser verkauft wird. Wir stecken drin in einer wichtigen Phase, auch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Phase, wo Digitalisierung viele Möglichkeiten eröffnet, in vielen Bereichen sogar als echter Game-Changer verstanden wird. Dagegen lässt sich als Datenschützer zunächst mal gar nicht sagen. Wir sind nicht die Maschinenstürmer des 21. Jahrhunderts, sondern wir begleiten natürlich auch Digitalisierungsprozesse. Aber man muss zur Kenntnis nehmen zunächst mal, dass der vermehrte Einsatz digitaler Techniken auch mit einem erheblichen Überwachungsüberschuss verbunden ist. Schauen wir uns nur mal an. Das ist ja, brauche ich hier in dem Kreis nicht zu predigen, ganz klar geworden, dass das Internet und die Nutzung des Internets von einem Raum der Freiheit zu einem Raum der nahezu perfekten Überwachung geworden ist und man schon sehr große Anstrengungen unternehmen muss, die der nicht versierte Teil unserer Bevölkerung, also 99,9%, überhaupt nicht auch technisch, von ihrem Technikverständnis her nicht aufbieten können. Wir haben es mit einem Bereich zu tun, der immer Überschüsse produziert und dadurch Freiheiten beschneidet, gerade natürlich unser Grundrecht auf Datenschutz, nämlich das Grundrecht selbst zu bestimmen, wer was über uns weiß und wer nichts über uns wissen soll. Und ganz schließlich letzte Bemerkung, wir haben es in vielen Bereichen damit zu tun, dass gesellschaftliche Entwicklungen nicht ohne weiteres zurückzuholen sind. Also wenn die Pandemie rum ist, bin ich ganz sicher, haben wir im staatlichen Bereich weniger Probleme mit der Gesetzesbindung. Dann werden sich alle wieder beruhigen und sich dem Gesetz unterwerfen und vor allen Dingen die Gerichte werden wieder besser und schneller funktionieren. Aber es gibt Entscheidungen, die sind nicht zurückholbar. Wenn sich alle daran gewöhnt haben, an der Kasse mit dem Smartphone zu bezahlen, dann ist der Schritt zurück, die Geldbörse mitzunehmen und mit Münzen zu bezahlen, anonym zu bezahlen, der Schritt ist weit. Und das wird ein Problem sein. Und auch um dieses Problem werden wir uns 2020, Menge Herausforderungen, eine Menge Rückschläge, aber umgekehrt natürlich auch immer die Hoffnung und der Wunsch, dass wir das in den Griff kriegen, dass wir aus der Pandemie lernen und dass wir es schaffen, diese Lernkurve, in der wir gerade ganz steil drin sind, auch tatsächlich in die richtige Richtung zu bewegen. Soweit mein Vortrag, den ich aber noch mit einem Hinweis schließen möchte. Wir haben eine sehr schöne Zahl über 200 Teilnehmer und ich glaube, auch da bin ich hier in dem Kreis richtig, wenn ich darauf hinweise, der ein oder andere hat es wahrscheinlich die letzten Jahre mitbekommen. Ich hatte als einzige Datenschutzbehörde in Deutschland einen Twitter-Account, bin dort Ende des vergangenen Jahres ausgestiegen nach mehreren Gerichtsentscheidungen vom Europäischen Gerichtshof und vom Bundesverwaltungsgericht. Und hatte damals angekündigt, dass ich 2020 auf einen Mastodon-Account umsteigen wollte. Und das haben wir geschafft tatsächlich unter dem hier angegebenen Namen. Könnt ihr gerne mal nachschauen, dass es diesen Account gibt seit heute. Wir haben dazu übrigens auch als oberste Landesbehörde eine eigene Instanz aufgebaut. Das heißt, wir unterstützen auch das Mastodon-Netzwerk selbst und sorgen dafür, dass es stabiler und beständiger wird. Und wir haben natürlich das Ziel und den Wunsch, Gastgeber zu sein mit dieser Plattform für möglichst viele öffentliche Stellen in Baden-Württemberg. Ich hatte damals meinen Ausstieg aus Twitter mit dem Anliegen verbunden, dass möglichst viele andere öffentliche Stellen in Baden-Württemberg sich überlegen sollen, ob die kommerziellen Social-Media-Angebote tatsächlich die richtige Plattform sind, um polizeiliche Informationen oder touristische oder politische Informationen zu streuen und anzubieten. Ich bin sehr froh, dass ich im Laufe dieses Jahres die ein oder andere öffentliche Stelle davon überzeugen konnte, dass es jenseits der kommerziellen Social-Media-Kanäle auch andere gute Angebote gibt. Staatsministerium Baden-Württemberg, also unsere Staatskanzlei, war eine der ersten Stellen, die auf Mastodon gewechselt ist, Klammer auf, dort jedenfalls einen eigenen Account aufgemacht hat. Ich bin sehr froh und danke meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus ganz herzlich dafür, dass wir das geschafft haben, tatsächlich, wie versprochen, in 2020 den Account aufzubauen, die Instanz aufzubauen und darüber in Zukunft noch besser zu kommunizieren. Soweit jetzt mein Vortrag und jetzt haben wir noch bestimmt ein halbes Stündchen Zeit, um in die Diskussion zu gehen. Herzlichen Dank.